Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Vielleicht stellt ihr euch einmal diese Situation vor oder habt ihr diese Situation noch vor Augen. Du bist als Kind auf einem Spielplatz und man ist vertieft in seine Sandburg bauen oder mir ist noch so in Erinnerung, so ein Wasserkanal haben wir da gebaut, ausgebuddelt. Und dann das Wasser reinlassen und oder mit Eimer Wasser geholt und dann sich gewundert, warum das versickert. Und man war so beschäftigt auf seinem Sandplatz und man hat irgendwas gebacken mit so einer Back- oder Plastikform. Und stellt euch vor, alle Kinder sind da vertieft in ihre Aufgaben, die Erwachsenen sind eben am Rande von diesem Sandplatz und die unterhalten sich angeregt. Die Luft ist erfüllt von Stimmgewirr, die Vögel zwitschern und die Kinder lachen. Und dann hörst du eine Stimme, weil du diese Stimme kennst. Dann heißt es: Thomas, komm mal zur Mama. Vielleicht hat die Mama gesehen, dass da ein Kind mit Sand schmeißt und dass du dich bedroht fühlst. Vielleicht hast du dich verletzt und die Mama hat's gemerkt. Und vielleicht will aber auch die Mama nur, dass du weißt, dass sie auf einer Bank sitzt und sich mit jemand unterhält, damit du weißt, wo sie ist. Auf alle Fälle hat in solchen Situationen dich die Mama unter ihre Fittiche genommen. Sie trägt Verantwortung und sie kümmert sich um dich und sie passt auf dich auf und sie macht mit all ihrem Kümmern deutlich: Ich habe dich lieb und ich bin für dich da. Du brauchst solche Momente, wenn du gerade auf dem Spielplatz in eine neue Welt entdeckst, eintauchst, die Schaufel vielleicht in der einen Hand und das Kuscheltier in der anderen Hand, jemand, der auf dich aufpasst, wenn du langsam lernst, sich in dieser Welt zurechtzufinden, jemand, der dich tröstet, wenn es einmal wehtut, jemand, der dir die Angst nimmt, loszulassen, und dein Leben auch einmal später selber in die Hand zu nehmen, wo es einmal verzwickt sein wird, mühselig oder trostlos ist. Hab keine Angst, ich hole dich da raus, ich vergesse dich nicht, denn du gehörst zu mir. Und in der Bibel haben wir ähnlich starke Worte. Und ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit jemand, wo mir diese Worte begegnet sind und mich stark bewegt haben, weil sie sehr bewegt persönlich sind und eine unglaubliche Kraft, auch Zusage ausdrücken. Und in Jesaja 43, ihr könnt gern mitlesen, ab Vers 1 bis 4. Jesaja 43, ab Vers 1, da heißt es: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versenken. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Der Prophet Jesaja oder einer, der Propheten im Namen Jesajas gibt Gottes Worte an Gottes Volk Israel weiter. Ihre Städte, ihre Stadt, Jerusalem auch, wurde vom babylonischen König Nebukadnezar erobert. Und jetzt lebt das Volk Israel in der Fremde in Babylon. Und in diese Situation hinein redet Gott mit seinem Volk. Fürchtet euch nicht, sagt Gott über eben den Propheten Jesaja zu seinem Volk. Dieses fürchtet euch nicht findet man öfters in der Bibel. Ich habe nachgelesen, 365 Mal soll es vorkommen, wenn Gott zu uns Menschen in Situationen hineinspricht, in denen wir Angst empfinden. Und mit der Angst ist es ja so eine Sache. Denn Angst gehört ja zu uns Menschen und sie ist oft nur allzu sehr menschlich. Jeder kennt sie und vielleicht manchmal zu gut. Angst rettet aber auch Leben, schützt vor Gefahr und alarmiert. Aber Angst hindert eben oft auch, schränkt ein und lähmt uns. Und Angst hat viele Gesichter und reicht oft bis in die Tiefe unserer Existenz. Da ist die Angst zu scheitern, zu versagen und zu verlieren, die uns umtreibt und zu oft auch allzu sehr im Griff hat. Und da ist die Angst, enttäuscht zu werden, vielleicht von anderen Menschen, schuldig zu werden, die uns abhält, das Richtige zu tun. Und da ist die Angst in uns, zurückgewiesen und gedemütigt zu werden, die uns innerlich bedroht. Und die Angst, dass wir nicht bestehen können und dass wir am eigenen Ideal und an den eigenen Erwartungen scheitern werden. Und dass wir endlich gebrechlich und unzulänglich in unseren Fähigkeiten und unseren Möglichkeiten sind, es ist wohl ein Grundgefühl der Tiefe in unserem Leben. Angst gehört zu uns, wie unser Atem oder unser Herzschlag. Und dessen war sich auch Jesus bewusst. Und in Johannes 16, Vers 33 sagt er uns, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Angst empfindet hier wohl auch das Volk Israel, als Jesaja diese Worte unseres Predigttextes dem Volk der Juden ausrichtet, befindet es sich bereits weit weg von Jerusalem. Die Katastrophe, die lange angedroht war, ist eingetreten. Verschleppt, deportiert, verbannt sind sie in Babylonien. Und ohne Heimat und scheinbar ohne Halt und ohne Hoffnung. Und dann ist diese Angst des Volkes vielleicht, Gott könne sie vergessen haben. Im Exil verstoßen, es seinen Feinden überlassen zu haben und könne ihm nun in der Fremde nicht mehr helfen. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass Gott dich nicht mehr hört? Angst in aller Einsamkeit und Bedrohung. Angst, die zwischen erlebter Vergangenheit und erhoffter Zukunft schwebt. Nahe am Abgrund. Verzweifelt und mutlos. Wo erlebst du gerade Angst oder fühlst dich bedroht? Und mitten in diese Angst, da tönen nun diese starken Worte. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Im Zusammenhang mit Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich Und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Was ist das für eine Liebeserklärung, die der Jesaja-Text uns da ausrichtet? Was für eine starke Zusage. Erhebend, wertschätzend empfinde ich sie. Und das nach solch einer Geschichte, in der sich das Volk Israel mit Gott so überworfen hatte. Was für eine Versöhnung. Gott ruft sein Volk aus der Zerstreuung. Und er sammelt die Traurigen und die Verlassenen. Und er macht ihnen gewiss, dass er der eine ist, der sein Volk nicht allein lässt. Gott lässt ausrichten, weil ich dich geschaffen habe, bleibe ich an deiner Seite. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Erst der Name macht einen Menschen zu einem jemand. Und dieser jemand mit diesem ganz bestimmten Namen hat eine ganz eigene Lebensgeschichte, die keiner sonst hat. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Missionarin, die in einem Dorf irgendwo in Afrika einer Frau begegnet, die blind ist, die allein da sitzt und sie nach ihrem Namen fragt und die Frau sagt ihr dann, ich habe keinen Namen. Und dann gibt die Missionarin dieser Frau einen Namen und diese Frau lebt sichtbar auf. Jeder hat ganz eigene Begabungen, einen ganz eigenen und unverwechselbaren Charakter, ganz eigene Macken aber auch und ein ganz einzigartiges Aussehen. Das ist alles mit meinem Namen verbunden. Und wenn ich jemand mit Namen anspreche, heißt das, ich kenne dich. Du bist für mich nicht mehr irgendwer. Ich weiß von dir. Ich meine dich ganz persönlich, wenn ich dich anspreche. Und wenn ich jetzt einen Namen ausrufe, dann weißt du ganz genau, dass du gemeint bist. Als meine Eltern letztes Jahr starben, da hatten beide Alzheimer. Das heißt, wenn ich sie Wochen vor ihrem Tod besucht habe, haben sie weder meinen Namen aussprechen können, noch haben sie mich wirklich erkannt. Ein komisches Gefühl für ein Kind, denn meinen Namen Thomas haben sie mir einmal selber ausgesucht und mir mitgegeben. Eltern unter euch haben ihren Kindern bei der Geburt einen Namen mitgegeben. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so schnell klar, man diskutiert hin und her, aber hoffentlich sind sich dann Vater und Mutter bei der Bekanntgabe des Namens einig, wenn der Name verkündigt wird. Und wer Menschen einen Namen gibt, übt aber auch gleichzeitig Macht über ihn aus. In diesem Fall ist es das elterliche Erziehungsrecht. Es ist eine Entscheidung von großer Tragweite. Denn die Namen, den Eltern ihrem Kind mitgeben, das trägt das Kind ein Leben lang. Und wenn Eltern eben das Recht ausüben, ihrem Kind einen Namen zu geben, dann sagen sie ihm aber auch damit, du bist mein Kind, ich habe dich gezeugt, geboren, du gehörst zu mir und ich habe dich lieb. Israel, sagt Gott hier, du bist mein Kind, du bist mein Volk, mit dir habe ich einen Bund am Sinai gemacht und ich habe dir einen Namen gegeben und der gilt heute noch. So wie Gottes Name, ich bin, der ich bin, so ruft Gott Israel bei seinem Namen. Ihr seid meine Kinder, ihr seid mein Volk, Ich habe euch zu meinem Volk gemacht. Ich habe euch einen Namen gegeben und ihr gehört zu mir. Und so wie eine Mutter ihr Kind nicht im Stich lässt, so lasse ich euch auch nicht im Stich. Ich komme, um euch zu erlösen. Ich befreie euch aus der Gefangenschaft und ich bringe euch wieder nach Hause in euer Heimatland. Du bist mir wertvoll. Du bist mein Kind. Du gehörst zu mir und ich lasse dich nie im Stich. Ich tue alles für dich, weil mein Sohn Jesus hat am Kreuz für alle deine Schuld bezahlt und sie getragen. Er hat dich erlöst. Was auch immer du falsch gemacht hast in deinem Leben, bei mir bekommst du Vergebung und bei mir bleibst du geliebt und angenommen. Und so wie ich meinen Sohn Jesus an Ostern von den Toten auferweckt habe, so schenke ich auch dir neues und ewiges Leben. Und wenn du hier auf dieser Erde einmal die Augen zumachst, dann darfst du bei mir in der ewigen Herrlichkeit geborgen und zu Hause sein. Und wenn du das von Herzen glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dass er dein Erlöser ist, dann bist du sein Kind. Du bist von Gott beim Namen gerufen. Du bist seins. Du gehörst ihm. Und wenn du Ängste verspürst, wenn du Zweifel verspürst, wenn du nicht mehr so richtig glauben kannst, weil vielleicht eine Krankheit dir zusetzt, weil du überfordert, überladen bist, dann lasse dir heute nicht mit meinen Worten, sondern mit den Worten Gottes aus seinem Wort zusprechen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist deine Zusage. Du bist von Gott geliebt. Und so viel bedeutet jeder einzelne von uns für Gott, dass er für jeden von uns seinen Sohn hingibt. Er trägt am Kreuz deine Sünde und er räumt alles beiseite, was uns daran hindert, zu Gott nach Hause zu kommen. Johannes 3,16, denn allzu hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gottes einzigartige Liebeserklärung an dich. So teuer bist du Gott. Für dich hat er seinen Sohn hingegeben. Du bist seins. Und so teuer ist Israel in unserem Text im Jesaja, Gott in Vers 4, gelesen haben. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. In dem Fall Israels ist es Ägypten als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Gott bewirkt die Befreiung seines Volkes aus dem Exil in Babylon, indem er einen Tauschhandel macht, eine weltpolitische Umwälzung in die Wege leitet. Das Weltreich der Babylonier wird durch die Perser abgelöst und Israels Heimatland gehört nun in diesen Einflussbereich. Und sie, die Perser, lassen eben Israel wieder zurück in ihr Heimatland zurückkehren, haben dafür Ägypten und Teile Nubiens, heutiger Sudan, erobert, aber es hat Israel tatsächlich Jahre später die Freiheit gebracht. Gott hat es bewirkt, er hat Israel nicht vergessen Und Gott will eben die Verbannten und die verstreuten Israeliten aus allen Himmelsrichtungen in ihr Land zurückbringen. Und dabei nennt er sie eben hier mit den Worten aus dem Text: meine Söhne und meine Töchter. Sie sind von Gott beim Namen gerufen, und damit hat Gott sie als seine Kinder angenommen. Und Gott sagt ihnen und uns: du bist mein Kind, ich stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und im Vers 2 in Jesaja 43, da heißt es eben: wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Was ist dieses tiefe Wasser? Es kann vielleicht für innere Not stehen. Und wenn ihr euch zurückerinnert, circa 2 Monate Anfang Juni, da gab es hier im Südwesten Hochwasser. Und ich weiß nicht, ob jemand betroffen war von euch, aber Betroffene berichten, dass dieses Wasser nicht zu stoppen ist. Ich bin mit dem Auto auch über Brücken gefahren, da war das Wasser noch so viel unter der Brücke, sonst wäre das auch übergelaufen. Es ist einfach, Wasser dringt überall ein. Wasser ist nicht zu stoppen. Es dringt in Keller ein, es löst Erdrutsche aus, ganze Dörfer können im Schlamm versinken, ganze Straßen können weggespült werden oder Gebäude können zusammenstürzen. Und aus ruhig dahinfließenden Flüssen werden reißende Ströme. Wasser kann meterhoch in Straßen stehen, Gärten und Häusern, und Menschen müssen durchs Wasser waden. Es kann lebensbedrohlich sein. Ich denke, ein gutes Bild für das, was Gott uns hier sagt: in deinem Leben wird dir manchmal das Wasser bis zum Hals stehen. Da geht man eben nicht nur einfach baden. Du hast vielmehr den Eindruck, dass reißende Ströme an dir zerren, dich wegzerren wollen. Innere Not kann nicht greifbar, nicht sichtbar sein. Es kann Traurigkeit in verschiedenen Tiefen sein, Ängste, Sorgen, Zweifel. Aber du wirst die Erfahrung machen: ich saufe nicht ab. Warum? Weil eben Gott neben dir ist, mitten im reißenden Strom. Er steht neben mir im Wasser. Ihn haut nichts um. Er säuft nicht ab. Und weil er nicht absäuft, säufst du auch nicht ab. Und weil ihn nichts umhaut, haut es dich nicht um. Und er wartet mit dir zusammen durch die Hochwasserzonen und Katastrophengebiete deines Lebens. Ich lasse dich nicht los. Ich halte dich. Verlass dich drauf. Und ist das Wasser das Bild für die innere Not, in die Menschen geraten, dann sind die Flammen des Feuers vielleicht ein Bild für äußere Nöte. Vers 2b: wenn du ins Wasser Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versenken. Wir kennen dieses Bild des Feuers. Zum Beispiel, wenn man mit Holzkohle grillt und man zu nah an die Glut kommt, dann verbrennt man sich die Finger. Das ist schmerzhaft. Das ist ein kleiner Vergleich zu einem großen Feuer, das vielleicht in einem Haus ausbricht und lebensgefährlich ist. Und es gibt Zeiten, in denen wir mitten ins Feuer hineingehen müssen. Es gibt vielleicht hitzige Wortgefechte, es bleibt vielleicht kaum Luft zum Atmen, es geht heiß her. Aber Gott ist auch dort. Er bewahrt vor Verbrennung. Und wie ein Feuerwehrmann, der mitten im Feuer eine Hitzeschutzdecke über dich wirft. Gott verspricht auch seinen Leuten: nie ein Weg der Leidensfreiheit. Aber wie er selber den Weg der Liebe geht, so mutet er auch das uns, seinen Kindern zu. Und an keiner Stelle wird uns versprochen, dass unser Weg leicht sein wird und ohne Widerstand. Schön wär's, aber das verspricht uns Gott nicht. Aber was er verspricht ist, wenn du durchs Feuer gehst, wenn Anfechtungen kommen, dann darfst du wissen, Gott ist dir nicht fern, sondern ganz nahe. Es kann passieren, dass einer durchs Feuer gehen muss. Es geht um Situationen, die uns bedrohlich erscheinen, aber auch sie sind nicht ein Versehen Gottes. Jemand hat mal gesagt, Christen wissen nicht, was kommt, aber sie wissen, von wem es kommt. Das ist eine von diesen Wahrheiten, die man erst dann erkennt, wenn es einen selber betrifft. Ich habe immer gern auch über die Zeit gesprochen, als ich freigestellt war, als ich so eine Lebenskrise hatte und in eine Lebenskrise kam. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass ich genau das erlebt habe, was hier zugesagt ist von Gott. Dass ich Gottes Kind bin, dass er mich unendlich liebt und dass er mitten mit mir, neben mir, in meiner Situation war und dass er für mich einen Plan hatte, um Dinge wieder gut werden zu lassen. Durchlebte Erfahrung. Gott hat sich festgelegt, auch inmitten des Feuers sollst du nicht verbrennen. Es gibt Bewahrung vor schlimmen Schicksal, mitten im Leben, Gott sei Dank, wenn es geschieht. Aber es gibt auch Schicksale, in denen wir Bewahrung nicht erkennen können, wo es uns vielleicht schwerfällt, das zu glauben, aber auch da sagt Gott dir zu, ich kenne dich und ich habe dich lieb. Und manchmal leuchtet eben die Wahrheit dieses Satzes erst in der Ewigkeit auf. Aber auch dann bleibt es wahr. Gott hat es dir und mir versprochen. Gott führt oft nicht um die Problemzonen, kleinen und großen Katastrophengebiete unseres Lebens uns herum. Wir werden nicht von alledem verschont und manchmal gehen wir mittendurch. Aber wir gehen als Erlöste, als die von Gott beim Namen gerufene hindurch, als die, die zu ihm gehören. Du bist mein. Wir gehen hindurch mit dem Gott, der uns, der dich und mich geschaffen hat, und uns mitten im Leid auch sagt, fürchte dich nicht, und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen, und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versenken. Und wer glaubt, der hat immer einen starken Gott an seiner Seite, der dir sagt, fürchte dich nicht. Und das klingt so, wie wenn ein Vater oder eine Mutter zärtlich zu ihrem Kind sagt, du brauchst keine Angst haben. Das sagt Gott als unser himmlischer Vater zu uns, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr in unserem Leben erfahren, dass wir geliebtes Kind sind, dass wir Seins sind, dass wir unsere Sorgen und Ängste ihm geben können, dass du ihm vertrauen kannst, dass wir immer mehr und mehr für ihn leben und dass sich das immer mehr in deinem Leben widerspiegelt und dass du immer mehr empfangende Hände hast, die Gott mit seiner Liebe in deinem Leben füllt. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, Herr, jeder kennt seinen Namen, jeder hört seinen Namen und er hört, wenn du rufst. Und er hört, dass du jeden mit Namen kennst und dass jeder, der zu dir gehört, deins ist. Danke, Herr, für diese Zusagen. Danke dafür, dass du mitten bei uns bist, wenn wir durchs Wasser gehen müssen oder wenn wir am Feuer stehen. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du da bist und dass du in allen unseren Lebenslagen da bist, dass du uns wertschätzt, dass du uns liebst, dass wir dir so wertvoll sind. Danke dir, Herr, dafür, dass du für uns ans Kreuz gingst und dass wir das in unserem Leben erfahren durften und erfahren dürfen und mit dir leben dürfen. Herr, schenke es, dass wir dir mehr und mehr vertrauen. Danke, Herr, für deine Treue, für deine Zusagen, für deine Verheißungen. In deinem Namen. Amen.